Hi, willkommen bei Osteopathie auf dem Boden. Ich bin Stanislav, das ist unsere zweite Podcast-Folge und wir haben einen fantastischen Gast heute, das ist einmal Caroline Doe.
Hallo.
Du bist die Osteopathin, die bei uns am längsten hier in der Praxis mit dabei ist und ich würde ganz gerne heute mit dir über die Osteopathie im Allgemeinen sprechen, wie wirkt Osteopathie und über Bewegung, warum Bewegung so wichtig ist für uns, für unsere Patienten und warum Übungen so wichtig sind. Erzähl mal ganz kurz von dir, wie kam es dazu, dass du Osteopathin geworden bist, wie kam es dazu, dass du dich für unsere Praxis entschieden hast und glücklich bei uns bist zu arbeiten.
Die Osteopathie begleitet mich so indirekt schon sehr, sehr lange. Ich habe vor vielen Jahren Leistungssport betrieben, 10 Jahre lang in Chemnitz auf dem Sportgymnasium. Und man muss sich das so vorstellen, du hast ungefähr 10 bis 11 Trainingseinheiten die Woche. Am Wochenende bist du auf Wettkämpfen unterwegs. Das heißt, die wichtigsten Personen in deinem Leben sind der Trainer und das medizinische Personal. Damals waren die Physiotherapeuten. Mhm. Und irgendwann gab es so das Wunderheilmittel, nicht die Faszienrolle, sondern die Osteopathie. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass meine Mama Physiotherapeutin ist oder war, bei der ich ganz viele therapeutische Maßnahmen wahrnehmen durfte. Und die hat irgendwann kraniosakrale Osteopathie gelernt und meinte, ich soll das mal ausprobieren. Mhm. Dann hat sie quasi an mir geübt und ich fand das ganz toll. Und ich wollte nicht sofort in ihre Fußstapfen treten. Sie hat immer gesagt, ich soll das unbedingt machen, aber ich bin über Umwege dann, habe ich Sportmanagement studiert, Wirtschaft, bin ein bisschen vom Weg abgedriftet, bin aber wieder zurückgekommen und habe meine Leidenschaft in der Osteopathie gefunden. Habe vor ein paar Jahren dann quasi die Ausbildung begonnen, den Heilpraktiker. Und irgendwann habe ich deine Praxis gesehen und sofort gedacht, da will ich hin. Mhm. Da will ich mich quasi zu Hause fühlen. Und das hat, glaube ich, sofort geklappt.
Schön. Ja, vielen Dank. Wir sind auch sehr, sehr glücklich, dass du mit an Bord bist. Unterstützt uns natürlich massiv. Ist einer der fundamentalen Säulen hier bei uns in der Praxis. Freuen uns, dass du natürlich auch Osteopathin geworden bist und jetzt diesen Weg beschreitest. Was ist Osteopathie für dich? Wie kamst du ausgerechnet diesen Weg im Endeffekt einzuschlagen und jetzt nicht klassisch in die Physiotherapie zu gehen?
Osteopathie ist damals noch so ein Rätsel gewesen für mich. Also, beziehungsweise meine Mutter hat lange davon geschwärmt, dass es jetzt die neue Medizin ist, die neue Manualmedizin und ganzheitlich gedacht ist. Mhm. Und das ist es ja auch im Prinzip. Auch Physiotherapeuten haben eine Vorgabe, eine Rezeptvorgabe. Die Orthopäden schreiben die Diagnose drauf, nach der muss man sich halten und dementsprechend auch das, was draufsteht, eigentlich behandeln. Mhm. Osteopathen haben ja die Möglichkeit, die Diagnostik selbstständig zu machen, beziehungsweise auch Diagnosen aufzustellen. Man hat viel mehr Zeit, das heißt, wir haben das Privileg, uns fast eine Stunde, wenn nicht sogar mehr Zeit zu nehmen für die Patienten und haben die Möglichkeit, nicht nur nach dem Symptom zu suchen, sondern nach der Ursache. Also wir suchen immer nach einer Homöostase, einem Gleichgewicht. Und wenn wir mal davon ausgehen, Osteopathie ist noch gar nicht so alt. Normalerweise sagt man ja, Medizin wurde schon in der Antike entwickelt, Osteopathie gibt es erst seit 125 Jahren und wir orientieren uns immer an diese drei Leitsäulen, das heißt parietale Osteopathie, das ist quasi die Einflussnahme auf das muskuloskeletale System, Faszien, Bänder, Muskeln, Sehnen, das Klassische, was auch übereinstimmt ist mit Physiotherapie und Chiropraktik. Zum anderen haben wir aber auch noch die zwei Säulen der viszeralen Osteopathie, bedeutet, wir arbeiten an den Organen, an den Aufhängungen. Und das ist so das Interessante, dass wir einfach auch auf andere Dinge Einfluss nehmen können, was man in der Schulmedizin so nicht kann. Mhm. Und zum anderen die kraniosakrale Osteopathie, was ja auch viel bei Babys und Säuglingen angewandt wird. Mhm. Einfach die Einflussnahme auf den über sanfte Techniken, auf das System Kopf und Kreuzbein. Und das macht das Ganze so spannend, dass wir so abwechslungsreiche Techniken haben. Wir suchen immer nach der Dysfunktion.
Ja.
Und wir sind quasi dafür da, die Autoregulation anzuschubsen. Wir helfen den Patienten, Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und Andrew Taylor Still hatte mal so ein Gesetz der Arterie aufgestellt. Mhm. Da geht es darum, die Körperflüssigkeiten müssen fließen. Und dann ist man quasi gesund und man bewegt sich.
Ja. Gut, die Zeit, wo die Osteopathie entwickelt worden ist, um so 1890 rum, da war das ja ganz, ganz andere Erkrankungen. Das war eine andere Zeit gewesen. Die hatten sehr, sehr viel mit Infektionskrankheiten zu tun. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Typhus, Infektionen, Wundversorgung noch, wo die klassische Medizin einfach auch dann teilweise nicht mehr die Ressourcen hatte, nochmal Patienten zu helfen. Und dann kam die Osteopathie ins Spiel, wo man gesagt hat, okay, es muss irgendwie Techniken geben, die den Körper einfach nochmal besser helfen. Insbesondere dann einfach mal, okay, der Körper ist in der Lage, alles selbst zu heilen oder das meiste. warum schafft das bei manchen Patienten nicht und wie können wir diesen Körper so unterstützen?
Genau.
Und wenn wir Patienten heutzutage bei uns anschauen, ist es ja schon so, dass die Patienten im Endeffekt eine ganz, ganz andere Erkrankungsbilder oder Beschwerden mitbringen in der Praxis. Die meisten unserer Patienten sind klassische Menschen aus dem Büro, haben eine Bürotätigkeit, haben eine sitzende Tätigkeit. Und haben eigentlich mit dem Muskuloskeletalsystem viel, 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 viel mehr zu tun. Was siehst du da am meisten, wenn jetzt so Patienten in die Behandlung kommen? Wie gehst du in sowas heran? Wie unterscheidet sich das von einer klassischen Physiotherapie?
Erstmal haben wir ja die Anamnese vorneweg. Das heißt, wir haben ein Gespräch mit dem Patienten. Wir finden heraus, wo steht der Patient? Wie ist sein Gerüst drumherum? Ja. Seine externen Faktoren, die ihn quasi stressen können.
Was manchmal schon sehr, sehr viel Zeit einnehmen kann. Und ich habe ja lange selber als Physiotherapeut gearbeitet und wir hatten teilweise wirklich 20-Minuten-Taktung und wir haben die Patienten angefangen zu erzählen von ihren Beschwerden. Man war vielleicht noch ein bisschen im Verzug, kam ein paar Minuten später.
Die erste Behandlung nur.
Und die erste Behandlung hat man überhaupt nichts mehr geschafft. Das heißt, das ist der große Vorteil, glaube ich, auch bei uns tatsächlich.
Und dass wir auch wirklich fragen, welche Probleme bringst du eigentlich noch mit? Okay, wir haben deinen Bewegungsapparat, den können wir untersuchen. Mhm. Aber wie sieht's aus? Wo siehst du deine Stressfaktoren? Was ist gerade mit deinem Beruf, Familie? Mhm. Was könnte da quasi noch mit reinspielen, die Psyche, die Einfluss auf die Behandlung haben kann? Und das müssen wir quasi mit einbeziehen. Und
den gesamten Menschen im Endeffekt als Ganzes mehr zu betrachten und dem Ganzen auch tatsächlich den Raum dafür zu geben. Viele schreiben sich irgendwie an die Tür, irgendwie ganzheitliche Medizin, ganzheitliche Praxis, was auch immer. Aber vieles geht dann doch tatsächlich unter, weil man sich nur auf die Beschwerden des Patienten nochmal sieht.
Absolut.
Wie ist es, wenn jetzt ein Patient zu dir in die Praxis kommt und hat so ganz klassische Schulter-Nacken-Beschwerden, wo man sagt, ja, du, ich habe jetzt einfach nur Beschwerden quasi hier, das tut mir immer weh, wenn ich irgendwie lange sitze. Ich war schon bei der Physio, das hat nicht so geholfen. Inwiefern würdest du das anders behandeln? Wie gehst du an sowas heran?
Also zum einen, ich glaube, die Zeit hat jetzt auch nach Corona viel mehr Schulter-Nacken-Beschwerden oder Schulter-Nacken-Patienten zu uns gebracht.
Katastrophe, ja.
Weil wir uns früher viel mehr bewegt haben. Das heißt, jetzt mit der Digitalisierung, wir sitzen viel mehr im Homeoffice. Ja. Nicht optimal Stuhl und Bank. Viele haben sich gestresst gefühlt, hatten keinen Einfluss oder hatten keinen Kontakt zu anderen Menschen und das müssen wir alles mit berücksichtigen. Und obwohl Schulter-Nacken-Beschwerden jetzt erstmal die akuteste Variante ist, mit dem der Patient kommt, gucken wir uns natürlich trotzdem den kompletten Bewegungsapparat an. Haltung im Stand, im Sitzen, denn was machen die Patienten am meisten? Sie sitzen, also schaue ich mir natürlich an, wie. Und frage aber auch immer wieder, wie sieht's mit der Verdauung aus? Machst du regelmäßig Sport? Denn das ist auch das, wir bewegen uns viel zu wenig. Das ist ja auch das heutige Thema bei uns. Und das muss man einfach nochmal klassifizieren und vor allen Dingen das Bewusstsein für den Patienten in der Behandlung schaffen. Wir machen heute die passive Behandlungstechniken über Faszientechniken. Eventuell manipulieren wir das Segment, was betroffen ist. Wir müssen uns aber auch dein Becken anschauen. Gibt es vielleicht Schiefstände?
Absolut, ja.
Fehlstellung vom Fuß?
Was wir immer häufig sehen. Und wenn wir solche Untersuchungen auch so ausführlich machen, kommen dann immer wieder die Patienten, ich bin vor 3 Jahren übrigens sehr, sehr stark umgeknickt und ich habe die Schmerzen immer noch. Und eigentlich tut mir mein Lendenwirbel auch noch weh. Ja. Und die Verdauung ist eigentlich auch nicht so besonders dufte. Und dann gibt es immer wieder diese Schwierigkeiten, wo man sagen so, eigentlich dein Nacken und deine Schulterbeschwerden ist so die oberste Spitze von dem Eisberg und alles drunter. Das ist das, was du nicht mehr kompensieren kannst, aber dein Körper hat noch viel, viel, viel mehr kleinere Baustellen, die du sonst im Alltag nicht unbedingt merkst nochmal.
Und das ist auch das, was Patienten eigentlich häufig mitbringen müssen, denn wir sind meistens nicht mit einer Behandlung fertig.
Ja.
Wir haben ja verschiedenen Aufbau, wir müssen in der Zeit, in den 60 Minuten trotzdem auch schaffen, uns die anderen Strukturen anzuschauen und deswegen geben wir meistens schon im Beginn in der ersten Behandlung einen Plan mit. Heute behandeln wir erstmal ein bisschen symptomatischer, um die Schmerzen zu reduzieren. Punkt 1. Punkt 2, langfristig gesehen willst du die Schmerzen weghaben. Also schauen wir uns die Haltung an. Du bekommst einen Übungsplan von uns mit, deswegen ist es so wichtig, aktive Trainingstherapie zu integrieren, dass die Patienten die Übungen dann weiter zu Hause machen, vor allen Dingen regelmäßig, progressiv die Belastung steigern. Und dass dieses Bewusstsein dem Patienten in der ersten Sitzung schon mitgegeben wird, das ist so das A und O.
Absolut wichtig und ich glaube, dass wenn Patienten wirklich hierher kommen oder sich irgendwo anders zum Beispiel osteopathisch behandeln lassen, selbst diese Stunde, sei es 10 Minuten, 20 Minuten Behandlung, selbst 60 Minuten Behandlung, in der Relation, was der Patient zum Beispiel sitzt. Er steht morgens auf, setzt sich ins Auto, fährt ins Office, wenn es jetzt wirklich keinen aktiven Lifestyle, klassischer Büropatient ist, sitzt den ganzen Tag dort, kommt abends nach Hause, futtert noch vielleicht ungesunde Sachen, ab auf die Couch.
Absolut.
Das heißt, diese Stunde, die wir an Behandlung haben, nochmal, was soll in dieser Stunde passieren, wenn der Patient seinen Lifestyle und seinen Bewegungsapparat nicht benutzt, so wie das dafür geschaffen worden ist.
Ganz genau. Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt ist, der jetzt immer größer wird, der Stress, oder gerade wir leben in einer Großstadt, wir kommen aus Berlin, der Wandel, die Dynamik ist ja einfach immens größer als auf dem Dorf. Das heißt, du hast einfach ganz andere Einflüsse und tausendmal mehr potenzierter.
Ja, absolut.
Sodass du auch die Psyche immer mehr mit reinbeziehen musst. Mhm. Also wir müssen natürlich schauen, ob das unser Kompetenzbereich ist, können wir das bedienen.
Ja.
Aber das, was wir integrieren können, das sollten wir auch mit ansprechen. Und deswegen ist so eine Gesprächstherapie bei uns auch immer mehr Bestandteil. Oder wir sehen auch, es kommen immer mehr Kieferpatienten zu uns.
Absolut, absolut.
Und da wissen wir ja auch alle, dass das eine psychische Komponente hat, beziehungsweise einen Stressfaktor, den man erstmal bearbeiten muss und mit dem Patienten auseinanderarbeiten muss.
Das sehen wir schon auch in den letzten Jahren. Also ich glaube, du bist ja auch schon jetzt ein bisschen dabei, dass sich tatsächlich das Patientenbild insgesamt auch etwas verändert, auch besonders bei uns in der Praxis. In den Jahren, wo ich als Physiotherapeut angefangen habe, so um 2006 rum, waren das ja wirklich viele klassische Abnutzungserscheinungen bei den Patienten gewesen, so die klassische Arthrose in den Knien, die klassische, sag ich mal, Oma, Opi, die jetzt irgendwie mit starken Rückenschmerzen zu tun haben und in die Praxis kam, wo wir jetzt immer wieder erleben, dass einfach mal wirklich mittlerweile Teenager, super junge Erwachsene zu uns in die Praxis kommen. Und sagen, ich habe so starke Nackenschmerzen, ich habe so starke Kieferverspannungen, könnt ihr da mir in irgendeiner Form helfen? Und wir sprechen von Patienten mit so 2000er Jahrgang, wo wir sagen, die dürften eigentlich nichts haben, die teilweise trotzdem aktiven Lifestyle haben, aber durch die starke psychische Belastung in einem Job, auf Arbeit, als Leistungsgesellschaft immer wieder zu mehr Verspannung führt. Und das nicht in dem Muskuloskeletalsystem nur zu finden ist. Deswegen glaube ich, ist es auch in der Osteopathie so wichtig, verschiedene Teilbereiche sich anzuschauen. Psychische Anteile natürlich, aber auch Haltungskorrektur, aber auch, okay, was gibt es für Faktoren beim Patienten noch, die diese Beschwerden verursachen können?
Genau, und das ist ein Prozess und das findet nicht in einer Behandlung statt, sondern dann bauen wir eben auf und dann müssen wir auch bewusst machen, wir brauchen jetzt vielleicht 3 bis 6 Sessions, nicht wie du es sonst kennst, vielleicht in einer Session, weil wir eben das Ganze mit einbeziehen und dafür auch einen Plan mit nach Hause geben und mit an die Hand geben. Für den Patienten.
Absolut, absolut wichtig nochmal, weil das ist, was wir ja auch sehen, wenn so bleiben wir bei dem klassischen Büropatienten, der über Schulter-Nackenbeschwerden klagt, zu uns in die Praxis kommt und sagt, ja, ich habe immer wieder Nackenschmerzen, ich sitze aber den ganzen Tag. Ich stehe morgens auf, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit, ich bin auf Arbeit, komme dann nach Hause, lege mich auf die Couch. Das heißt, diese Stunde, die selbst die Patienten bei uns in Behandlung sind, steht in keiner Relation zu dem Anteil, was sie zum Beispiel einfach sitzen und sich nicht bewegen. Mhm. Und da wären wir schon bei dem ganz, ganz wichtigen Thema, Bewegung. Mhm. Bewegung ist absolut essentiell. Mhm. Leute. Wie siehst du das? Du kommst ja auch aus dem Leistungssportbereich.
Ja, also wenn ich immer Patienten frage, machst du Sport? Dann, es gibt Patienten, die sofort loslegen mit so einem Repertoire von 1 bis 10 oder manche sagen, ja, ich habe so meine Übung, aber tendenziell kann man das so nicht nennen.
Ja. Du kommst ja selber aus dem Leistungssportbereich. Was bedeutet Bewegung eigentlich für dich? Weil jeder definiert das, glaube ich, ein bisschen anders. Mhm. Wie siehst du da den Unterschied zu unserem Patienten klassisch?
Also für mich ist Bewegung Gesundheit. Bewegung ist Serotonin- und Dopaminausstoß, Freude, Ausgleich. Das, was du quasi zu dem normalen Alltag brauchst als Mensch, wenn wir uns zu wenig bewegen. In der Evolution oder evolutionär gesehen kann man sagen, Bewegung ist Überleben. Mhm. Flucht und Angst wird damit assoziiert. Und selbst Andrew Taylor Still sagte, Bewegung ist ein Teil der Osteopathie, ein Prinzip. Alles im Körper muss sich bewegen. Ja. Das heißt, von der kleinsten Zelle an über Muskeln, Gewebe, Sehnen. Und dafür sind wir da, dass wir das ganze System quasi in Bewegung bringen.
Absolut.
Und man kann das auch nochmal differenzieren. Bewegung. Laufen, gehe ich zur Arbeit, mache ich Spaziergänge oder mache ich wirklich intensivst Sport und mache das als Ausgleich zur Arbeit. Also das brauchen wir, glaube ich, nochmal als Differenzierung und müssen unseren Patienten auch so mitgeben.
Ja, und das ist das ist was, wenn wir uns überlegen, wofür sind wir auf diesem Planeten? Wofür sind wir eigentlich hier? Wofür wurden wir gebaut? Mhm. Wo stecken Millionen von Jahren von Evolution? Ist im Moment Bewegung für die Fortbewegung, dass wir genug Nahrung in unserem Umkreis finden, dass wir uns verteidigen können gegebenenfalls, dass wir uns fortpflanzen können, ist alles mit Bewegung. Wir sind nicht dafür konzipiert worden in der Evolution, um am Schreibtisch den ganzen Tag Excel-Tabellen hin und her zu bearbeiten und irgendwelche Akten zu wälzen und dann nach Hause auf die Couch zu gehen. Dafür sind wir nicht da. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und wenn wir natürlich das 90%, 80% unseres Tages so aussehen, manifestieren sich Beschwerden, die sonst vielleicht gar keine Schwierigkeiten weitermachen würden. Und Bewegung, wie du schon gesagt hast, sollte man auch differenzieren in so ganz klassische Bewegungen. Man sagen, okay, ich gehe spazieren, ich fahre vielleicht auch mit dem Rad zur Arbeit. Warum habe ich immer noch Beschwerden? Oder wir schauen uns nochmal Bewegung als spezifisches Training an, als spezialisierte Bewegung nochmal in einem bestimmten Bereich.
Ist doch ganz spannend, weil Thomas Meyers hatte ganz viele Studien dazu gemacht, über Faszien.
Er ist ein Faszienforscher, ne?
Genau, Faszienforscher, warum es so wichtig ist, dass wir uns bewegen können, warum wir eigentlich die Faszien so viel mehr spüren als unsere Muskeln aufgrund der freien Nervenendigung, die ja hauptsächlich in den Faszien liegen.
Absolut, ja.
Und auch, dass wir, wie du schon gesagt hast, evolutionär gesehen eigentlich früher uns viel mehr bewegt haben in damaliger Zeit.
Mussten auch.
Richtig,
also,
mussten.
Wir hatten keinen Delivery Service für lecker irgendwie Nahrung, sondern wir mussten rausgehen. Und bis wir genug Beeren, genug Gräser gefunden haben, um wirklich satt zu werden. Das ist ja nicht so, dass die Steaks einfach nur noch so rumlagen und riesige Apfelberge, sondern wir mussten ja relativ viel Strecke zurücklegen, um tatsächlich genug Nahrung in unserem Umkreis zu finden. Und Fleisch gab es ja sowieso höchstwahrscheinlich irgendwie einmal im Monat maximal, wenn überhaupt, nochmal, bis man so ein Tier erledigt hat.
Wir berufen uns auf das Prinzip, Struktur und Funktion bedingen sich und umgekehrt.
Ja.
Bedeutet in der Bewegung, wenn wir Muskulatur und Gewebe haben, dem quasi die Funktion fehlt, dann verkümmert sie oder es führt zu Bewegungseinschränkungen. Diese Bewegungseinschränkungen führen dann wieder zu Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Demenz. Und da gab es etliche Studien von der WHO, die jedes Jahr wieder erneuert werden und die auch zeigen, hey, Menschen werden sesshaft krank mit der Digitalisierung. Und deshalb ist auch Bewegung im Allgemeinen immer wichtiger. Und vielleicht, kannst du noch mal kurz erklären?
Na gut, dass Bewegung wichtig ist, ist, glaube ich, allen Menschen bewusst. Das ist klar. Die Schwierigkeit ist für die meisten, das umzusetzen in ihren aktiven Lifestyle. Also sagen, okay, du, wenn ich jetzt irgendwie wirklich von Arbeit nach Hause komme, finde ich das schwierig. Dabei ist die Wichtigkeit der Bewegung so entscheidend. Bestes Beispiel, Herzkreislauf. Herzkreislauferkrankungen nehmen in der westlichen Zivilisation immer mehr zu, weil wir uns zu wenig bewegen. Und eine Studie 2019, relativ aktuell von McGravy und seinen Kollegen, hat eigentlich gezeigt, dass wenn man wirklich einen aktiven Lifestyle hat, dass dann die Herz-Kreislauf-Erkrankungen 30-40% weniger sind als bei Probanden, die sich keinen aktiven Lifestyle haben. Das heißt, die haben das untersucht, haben die Gruppe sich angeschaut, die über die letzten 20 Jahre sich aktiv viel bewegt hat. Und haben gesehen, hey, Moment mal, die haben in dieser Gruppe 30-40% weniger Beschwerden, was das Herz-Kreislauf-System angeht. Das heißt, das ist elementar wichtig. Anderer Punkt ist Gewichtskontrolle. Dass wir sagen, okay, wenn wir uns nicht bewegen, ist auch irgendwie allen klar. Natürlich über die Menge der Nahrung, die wir zu uns aufnehmen, hat einen bestimmten kalorischen Wert, wir haben einen bestimmten Grundumsatz und wenn wir uns bewegen, verbrennen wir natürlich viel, 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 viel mehr. Dann sagen sich Leute so, ja, aber guck mal, der bewegt sich gar nicht und ist trotzdem total dünn. Ja, konstitutionelle Unterschiede, aber trotzdem ist für alle ganz, ganz wichtig, sich zu bewegen und da diese Faktoren mit reinzunehmen.
Ja, vielleicht auch Stichwort mentale Gesundheit.
Ja, absolut. Also Depressionen und andere mentale Erkrankungen hat man ja gesehen, dass die aktive Therapie ja wirklich ist Bewegung tatsächlich. Mhm. Die Leute, die wirklich regelmäßig viel Sport treiben, neigen weniger zu depressiven Erkrankungen. Gibt es ja viele Untersuchungen. Das wird in der aktuellen Psychotherapie ja auch aktiv mit eingesetzt. Und das kennen wir ja auch schon. Allein, wenn wir irgendwie so einen Sonntag auf der Couch rumgammeln, dass man gar keine Lust und gar keinen Antrieb für irgendwas mehr hat. Na klar, weil die gesamte Stoffwechselaktivität runtergefahren wird und man ist in so einer Art Ruhemodus. Und wenn das natürlich über mehrere Monate und Wochen stattfindet, dann ist ja klar, dass das Ganze ein bisschen zu sehr eingeschränkt wird. Knochengesundheit. Wir haben in der Physiotherapie damals ja noch wirklich gelernt, dass natürlich bei so klassischer Osteoporose-Gruppenbewegung ganz wichtig ist. Das heißt, wenn Knochenschwund langsam einsetzt, ist die Therapie Bewegung. Warum? Weil der Knochen ständig im Auf- und Abbau ist. Das ist, wenn wir als Säugling auf die Welt kommen, sind unsere Knochen noch sehr, sehr weich. Wir haben knorpelige Anlagen. Wir sind noch gar nicht verknöchert. Und durch den Zug der Muskeln und durch die Bewegung und durch die Schwerkraft fängt dieser Knorpel an oder diese Knorpelzellen immer wieder Kalzium einzulagern und daraus wird ein Knochen. Und das zeigt uns eigentlich, wie wichtig Bewegung für unseren gesamten Erhalt ist und warum manchmal so Osteoporose im Alter so ein Thema ist, wenn die Leute sich nicht mehr ausreichend bewegen. Da gibt es natürlich ein paar genetische Dispositionen, ein bisschen die Verhältnismäßigkeit zwischen Mann und Frau, aber Bewegung ist da ganz, ganz wichtig.
Mhm. Es kommen ja immer wieder Patienten zu uns, die sagen, hey, ich gehe regelmäßig joggen, ich mache mein Yoga-Programm, aber trotzdem haben sie immer wiederkehrende Beschwerden.
Super spannend. Zu uns kommen natürlich viele, viele genau solche Patienten, die sagen, du, ich habe eigentlich einen aktiven Lifestyle, ich gehe viel joggen, ich fahre mit dem Rad zur Arbeit, ich bewege mich sehr viel in meiner Freizeit, mache hier und da nochmal jetzt mit meiner Frau nochmal vielleicht irgendwie Yoga-Classes. Warum gehen meine Rücken- und Knieschmerzen jetzt nicht weg? Ich bewege mich doch schon so viel. Ja. Häufig fehlen diesen Patienten spezifische Übungen, dass wir sagen, okay, wir müssen einfach die Gelenke und die Strukturen anders aufbauen. Wir müssen spezifisch rangehen. Das heißt, es ist super schön, dass du dich schon bewegst. Es ist super schön, dass du schon mit dem Rad fährst. Aber wenn die Knieachse, die Beinachse zum Beispiel nicht ganz richtig ist, durch Konstitution, wenn ein bisschen O-Beine, ein bisschen X-Beine vorhanden sind oder eine ältere Sprunggelenksverletzung vorliegt, wo vielleicht die Beinachse etwas verschoben ist, Beinlängendifferenz ein bisschen unterschiedlich ist und Strukturen einfach fehlbelastet und überbelastet werden, dann ist es alle Zeit oder alle höchste Zeit, dort spezifischen Aufbau zu betreiben. Und das kennst du als Leistungssportlerin, glaube ich, sehr, sehr gut. Alte Verletzungen, die zum Beispiel nach Jahre später dann immer wieder Beschwerden machen, nochmal auf einmal, das sehen wir immer wieder.
Absolut. Ich habe auch einige Patienten, wo man sagen kann, okay, ihr habt 10 Jahre lang eine Sportart betrieben, sei es Basketball oder Volleyball, die haben ganz andere Sehnenstrukturen, viel schlechtere Beweglichkeit und wundern sich dann im bestimmten Training, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Tiefkniebeuge besprechen, dass die Knie oder dass eine Tiefkniebeuge nicht möglich ist, schmerzfrei. Und es aber immer wieder drauf trainiert wurde und an falschen Ecken angesetzt wurde. Das heißt, eigentlich ist es die Beweglichkeit der Sprunggelenke, die behandelt werden muss. Und wir fangen dann eben von ganz unten an, das erste Problem zu behandeln, um dann die Übungsausführung zu bekommen, die wir eigentlich wollen. Und das geben wir dann mit auf den Weg. Ja,
absolut, absolut wichtig und richtig. Und wir sehen das genau an diesen Patienten, die dann einfach trotzdem joggen gehen und sagen sich, ja, ich will jetzt aber was mit dem Knieaufbau machen und mir fehlt das total und ich gehe davon nicht weg. Aber sozusagen durch diese Fehlhaltung und durch diese Strukturen, die dann vielleicht schon erste Abnutzungserscheinungen zeigen, eher noch mehr in ihre Problematik reinarbeiten. Und deswegen ist es so wichtig, spezifischen Aufbau zu machen, um zu schauen, okay, das sind deine Beschwerden, das sind deine Probleme. Und es ist elementar wichtig, das in den Griff zu bekommen. Sonst können wir täglich Behandlung machen. Wenn du danach wieder joggen gehst, sind die Beschwerden genau noch so da, weil du überlastest die Strukturen, die vielleicht schon einen kleinen Schaden haben.
Vielleicht sollten wir da auch nochmal differenzieren, dass wir keine Sportpause initiieren, sondern einfach eine Sportveränderung oder eine Trainingsveränderung. Ja,
absolut.
Denn viele, die viel Sport gemacht haben, kommen dann zu einem Punkt und sagen, ich möchte jetzt nicht pausieren, ich möchte nicht mit meinem täglichen Training aufhören, ich habe ein Ziel, aber um gesund zu werden, müssen wir das Training ändern und das Bewusstsein müssen wir dem Patienten so mitgeben.
Absolut. Und das ist das leider, wo wir auch immer wieder Patienten sehen, die von klassisch Orthopädie zum Beispiel zu uns kommen und haben gesagt, ja, mein Arzt hat mir gesagt, ich darf nie wieder joggen gehen, weil ich habe jetzt Kniearthrose und darf nie wieder Treppen steigen. Ich darf nie wieder wandern gehen mit meinen Enkelkindern.
Ja.
Und das ist natürlich für viele Leute sehr, sehr frustrierend und sehr verletzend auch in dem Bereich. Und die kommen sehr, sehr, sehr traurig auch teilweise zu uns in die Behandlung und sagen, ja, ich habe da irgendwie Kniearthrose, ich darf aber keinen Sport mehr machen. Sagen, nee, falsch. Du darfst diese Übung, darfst diese spezifische Sache nicht mehr machen.
Genau.
Aber du solltest die anders aufbauen und dann können wir darüber reden, nochmal das vielleicht nochmal in Angriff zu nehmen. So nochmal. Dann geben wir den Patienten spezifische Übungen mit und sagen, du musst diese Sachen bitte jetzt 3-5 Mal die Woche machen. Und die kommen zu uns wieder zurück und sagen, ja, du, das war nach der Behandlung schon irgendwie besser, ich habe die Übungen nicht gemacht. Und dann denke ich so, warum nicht? Und das erlebst du, glaube ich, auch genauso als Kollegin bei uns. Aber was denkst du, warum ist es so? Warum machen häufig die Patienten ihre Übungen nicht mehr?
Hast du gerade gut mit aufgegriffen, denn Patienten haben den Leidensdruck dann nicht mehr. Sie sehen, okay, die Therapie hilft ja schon. Wozu soll ich jetzt die Übungen noch machen? Der Schmerz ist nicht groß genug. Manchmal ist es einfach auch die Routine, die Alltagsroutine, die nicht durchbrochen werden kann. Man hat einen langen Alltag, geht arbeiten, kommt nach Hause, hat die Kinder zu betreuen und findet keine Zeit. Dann auch wenn es nur 10 Minuten sind, aber die 10 Minuten Zeit werden nicht gefunden.
Ja, hören wir immer wieder, dass Patienten sagen so, ich habe so einen vollen Alltag, ich komme nach Hause, Kids sind da, wo soll ich das noch unterkriegen? Und das ist für viele, viele Patienten eine Problematik.
Ich weiß, ich schaffe es nicht, die Übung zu Hause zu machen. Ich ärgere mich die Woche drauf, dass ich es nicht geschafft habe.
Spannend ist, dass die Patienten trotzdem mit einem sehr, sehr guten Gefühl rauskommen aus der Behandlung, wenn man den Übungen mitgibt. Mhm. Also wenn man es nicht macht, das erlebe ich irgendwie in der Therapie, dass sie sagen, oh ja, mein Osteopath hat mir da so ein paar Übungen gezeigt, ich werde sie trotzdem nicht machen, aber das war schon mal ganz gut gewesen und nehmen sich vor. Aha. Die andere Geschichte ist, was ich immer wieder, wenn ich bei Patienten frage, warum hast du das nicht gemacht, immer wieder höre, ich weiß nicht mehr, wie sie gingen. Mhm. Ich wusste noch die erste und die zweite und bei der dritten war ich mir nicht mehr sicher und ich wollte nichts falsch machen. Das heißt, da herrscht auch tatsächlich bei vielen Patienten Unsicherheit, wenn man denen nicht direkt spezifische Übungen nochmal mitgibt. Deswegen nehmen wir häufig das Handy von einem Patienten und sagen, pass auf, stell dich hin, ich mach mal kurz Record und du machst diese Übung hier, also für die ist für dich immer wieder aufgezeichnet. Und was ich immer noch wieder höre, ist Schmerzen zusammen mit dieser Unsicherheit. Beispiel Knieschmerz. Mhm. Patient hat diese Knieschmerz, soll diese Übung machen und die tut immer noch ein bisschen weh oder ist nicht so komfortabel. Das heißt, macht einen kleinen Diskomfort. Und diese Patienten verunsichert das häufig. Sie sagen so, ich habe jetzt diese Übung bekommen, ich weiß nicht, ob die so richtig gut für mich ist, weil die tut tatsächlich mir weh, macht ein bisschen mehr Ausstrahlung und Sonstiges. Das ist dann bei vielen auch so ein Unsicherheitsthema. Gerne sofort Rücksprache an euren Therapierenden. Weil das ist wichtig.
Deswegen gebe ich dem Patienten immer noch mal den Hinweis, wenn du einen Schmerz hast, wir skalieren den ja meist von 1 bis 10, dann kannst du bis zu einer maximalen 5 gehen, um die Übung auszuführen. Wenn du dich nicht komfortabel dabei fühlst, dann gehst du einen Schritt zurück, nimmst die Übung erstmal wieder raus, machst die anderen beiden Übungen, die wir dir mitgegeben haben, dann besprechen wir beim nächsten Mal, ob die Übung für dich gut ist oder nicht. Vielleicht ist auch die Ausführung falsch, das ist in den meisten Fällen der Fall.
Das sehen wir immer mal wieder, wenn wir dann beim zweiten, dritten Session dann irgendwie die Übung kontrollieren oder korrigieren, dass wir immer wieder sehen, dass einfach Fehler sich eingeschlichen haben, dass dann der falsche Arm gedehnt wird oder Sonstiges. Und das ist völlig normal, weil natürlich dann Patienten, die jetzt nicht aus einem starken Sport-Background irgendwie kommen, wir machen das tagtäglich über mehrere Jahre, geben wir diese Übung mit. Und für manche Leute ist das ein komplett neuer Berührungspunkt und natürlich ist die Unsicherheit da absolut zu nachzuvollziehen.
Du hattest ja auch letztens gesagt, du hast so eine neue Strategie, dass Patienten ihre Übungen auf jeden Fall machen, beziehungsweise dass es jetzt funktioniert. Ja. Und erzähl doch mal kurz, was kannst
du damit? Ja, weil wir wollten in der Praxis das irgendwie einführen, dass wir den Patienten im Konzept jedes Mal etwas Neues nochmal mit dazugeben, dass wir das Repertoire an Übungen und die Wichtigkeit des spezifischen Aufbaus, sagen wir es mal so, immer wieder ein bisschen verbessern und kontrollieren und weitermachen können. Mhm. Und da hatten wir mal so ein paar Ziele entdeckt. Ich habe das mit Patienten, die noch gar keine Berührungspunkte mit so spezifischen Übungen haben. Ich sage, okay, pass auf, wir geben dir einfach mal 1 bis 3 Übungen jetzt mit. Mhm. Super simpel. Die machst du bitte täglich. Ich versuche dir teilweise, wenn jetzt wirklich klassische Rückenschmerzen haben, einfach wirklich im Bett zu machen. Mhm. Sagen, okay, wann kannst du diese am allerbesten in den Alltag integrieren? Wann hast du mehr Zeit? Ja, morgens habe ich so 20 Minuten für mich nochmal. Ja. Alles klar, du wachst auf, machst noch im Bett, ohne Yogamatte auszurollen, ohne die Faszienrolle abzustauben und hinzulegen, machst du diese Übung noch im Bett. Mhm. Ja, okay, das schaffe ich. Was muss ich machen? Beine ein bisschen ran, Beine ein bisschen nach links, Beine ein bisschen nach rechts, stehst dann auf. Ja, das schaffe ich. In der Regel funktioniert das nicht bei allen Patienten. Da wären wir wieder beim Leidensdruck, wenn die dann sagen, mir geht's schon viel besser, ich muss die Übung gar nicht mehr machen. Geben wir hier in der Praxis denen neue Übungen mit, die ein bisschen komplexer sind. Dass sie sagen so, jetzt komme ich aber gar nicht so weit mehr in der Dehnung und schaffe mich gar nicht so weit zu rotieren. Da bleibe ich ein bisschen am Ball. Tut das weh? Es zieht. Okay, ist das ein Schmerz? Ja, es schmerzt ein bisschen. Ist es ein ziehender Schmerz? Ja, das ist völlig okay. Kannst du weitermachen. Das heißt, man dosiert es jedes Mal ein bisschen mit. Und ich sage den Patienten in der Routine, das unterbricht bitte die Routine nie mehr als 2 Tage, weil dann seid ihr raus. Mhm. es kann immer mal sein, ihr fliegt irgendwo hin, ihr habt Besuch, ihr seid im Urlaub, ihr habt keine Lust, ihr habt zu viel gegessen, ihr macht die Übung nicht. Mhm. Wäre ich okay, nie länger als 2 Tage, weil sonst seid ihr raus und dann wisst ihr auch gar nicht mehr, wie die 3. Übung mehr ging, weil dann ist man einfach dann auch aus dem Konzept raus. Das andere System, was wir auch nur in der Praxis entwickelt haben, ist ja das Belohnungssystem ein bisschen nochmal so zu triggern und so zu sagen, hey, mach doch einfach deine Übung und dann gibt es eine Belohnung. Mhm. Und das funktioniert hervorragend mit Kaffee. Ja.
Das Beispiel hatte ich jetzt und die Patientin meinte, ich trinke keinen Kaffee. Ich kann mich nicht belohnen. Okay.
Also, dann hat sie bestimmt irgendein morgendliches Ritual, dass sie sagt, okay, ich stehe dann auf und mache mir noch einen Tee. Ich stehe auf, putze mir die Zähne, was auch immer. Das heißt, verknüpft das einfach an eure bestimmten Vorgehensweise, die ihr täglich macht. Ihr macht die Übung, es gibt dann als Belohnung erst den Kaffee. Ja, während der Wasserkocher noch arbeitet, während die Kaffeemaschine noch aufheizt, macht ihr bitte denn die Übung. Die Zeit habt ihr noch mal morgens. Und wir sprechen von ein paar Minuten am Tag, dass man erstmal in so eine Routine reinkommt. Und wenn die Patienten das nächste Mal da sind und sagt, okay, zeig mir die Übung, das funktioniert ganz gut, ich gebe dir noch mal 5 neue mit. Wir haben so Übungsprogramme bei uns auf der Seite, wo wir sagen, okay, da sind immer so Trainingsprogramme, die geben wir euch immer wieder mal mit.
Finde ich auch wichtig, noch mal zu differenzieren, weil einige brauchen mehr Dehnung, die andere brauchen die Kräftigung. Und dann auch zu sagen, okay, du brauchst jetzt eigentlich 2-3 Mal die Woche High-Intensity-Training. Wir fangen jetzt sukzessive an und irgendwann kommen wir auf die 20-30 Minuten, wo du dich komplett auspowerst. Dann irgendwann mit Gewicht. Wir fangen aber erstmal ohne Gewicht an und das dann wirklich steigern und das im Bewusstsein haben.
Absolut. Prinzip des progressiven Trainings im Endeffekt.
Ja, und das bringt die meisten Erfolge.
Ja, das sehen wir auch immer wieder. Und das ist für einen Patienten auch wichtig, die, besonders wenn die kaum Erfahrung haben, mit so ganz kleinen Schritten anzufangen und zu sagen so, hey, das ist überhaupt gar kein Problem, das ist gar nicht schwierig, ich schaffe das in den Alltag zu integrieren. Mhm. Und ganz gut ist es, an direkte Zeit zu knüpfen. Kannst du es morgens nicht machen? Wann hast du 5 Minuten Zeit für dich am Tag? Mhm. Ist es vom Schlafen gehen? Ist es in der Mittagspause, wenn die anderen Kollegen essen sind? Whatever.
Okay, das hast du jetzt schön nochmal zusammengefasst. Deshalb kann man einfach auch nochmal sagen, im Allgemeinen ist Bewegung einfach sinnvoll und wichtig für uns alle, für uns Menschen. Bewegung ist Leben, Bewegung ist Gesundheit und das ist die Grundvoraussetzung, die wir hier auch immer nochmal unseren Patienten mitgeben. Zu der Behandlung, die wir haben, geben wir immer nochmal mit, bewegt euch, macht die Übungen zu Hause. Nichtsdestotrotz gibt es auch Patienten, die machen schon Leistungssport, die gehen regelmäßig ins Fitnessstudio, kommen aber zu uns, weil sie eine Überbelastung haben. Und dann müssen wir auch nochmal schauen, okay, machst du vielleicht die richtigen Übungen oder vielleicht solltest du nochmal spezifische Übungen von uns mit an die Hand bekommen, um dann mehr Belastung zu bekommen, Beweglichkeit zu trainieren. Genau, dieses ganze Thema.
Absolut. Und wir sehen im Endeffekt an den Patienten die Folgen, wenn Leute sich zu wenig bewegen oder unspezifisch sich bewegen, dass es dann zu Beschwerden und zu bestimmten Erkrankungen einfach kommt. Und da können wir nur an alle appellieren, bewegt euch mehr. Sollten dabei spezifische Beschwerden auftreten, sucht den Therapeuten, Therapeutin eures Vertrauens einfach auf und lasst euch behandeln, dass wir sagen, okay, was kann ich noch tun, damit mein spezifischer Schmerz, wenn ich joggen gehe, einfach weggeht oder im Alltag oder wenn ich ins Auto einsteige oder sonstiges, dass man sich das wirklich fachkundig anschaut.
Ja. Bin ich dafür, deiner Meinung.
Caro, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke dir.
Freuen uns noch mehr über Bewegung zu hören. Wenn irgendwie noch mal Fragen habt, noch mal abonniert uns natürlich. Schaut immer wieder auf unsere Seite vorbei und da gibt es aktuelle Übungen und immer wieder neue Sachen für euch als Information. Wir hoffen, die Episode hat euch gut gefallen. Wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt, schaut gerne unter osteo-offenborn.de vorbei. Abonniert uns gerne und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.